eben schon noch mal diskutiert über die Frage der, oh, wie geht's denn dann unter Umständen weiter mit dem VSME-Standard? Die Relevanz des Themas liegt ja daran, soweit wie weit Lieferketten Unternehmen jetzt von Informationsanfragen auch größere Einheiten betroffen sein können. Das hat sich sicherlich durch die CSRD-Vorschriften nochmal weiter konkretisiert und das war soweit auch ein Punkt, der dann bis zum Schluss auch noch weiter verfeinert wurde. Der Robert Kirchner hat dann soweit mal etwas zusammengestellt, was auch da uns erlauben würde, nochmal hinter, wenn wir in eine Umsetzungsdiskussion nochmal reingehen, uns einfach da erstmal nochmal klar zu werden, was ist denn jetzt hier eigentlich die Charakter dieses Value Chain Caps und wie kann man auch darauf hinwirken, dass es letztendlich eine gewisse Effektivität im System gibt, im Sinne von da auch ein schlüssiges Konzept zu haben. Ja, deshalb würde ich jetzt erstmal geben an Robert Kirchner für diesen Top 6.
Ja, vielen Dank. Übernehme gerne. Ich habe einen Foliensatz vorbereitet, die erste Folie, da ist jetzt die aktuelle Definition nach der Einigung zwischen Ministerrat und Parlament in der Version vom 16. Dezember wiedergegeben, dass in den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung keine Offenlegungen vorgesehen werden dürfen, die von Unternehmen verlangen würden, dass sie von Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette deren Mitarbeiterzahl zu ihrem Bilanzstichtag im Durchschnitt des Geschäftsjahres 1000 nicht übersteigt, Informationen einholen, die über die Informationen hinausgehen, die in Artikel 29c genannten freiwillig anwendbaren Standards festgelegt sind. Also, was hier steht, ist, Value Chain Cap ist begrenzt auf diesen freiwilligen Standard und darunter fallen, und das ist jetzt neu definiert, sogenannte geschützte Unternehmen. Und geschützte Unternehmen sind definiert als Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens sind und deren Mitarbeiterzahl im Durchschnitt des Geschäftsjahres 1000 nicht übersteigt. Also die beiden, Wertschöpfungskette und die Mitarbeiterzahl, das ist das, was ein geschütztes Unternehmen definiert. Und Ziel ist es, wie auch schon angesprochen, den sogenannten Trickle-Down-Effekt zu begrenzen, weil der sonst andernfalls bewirken würde, dass diese nicht berichtspflichtigen Unternehmen, die jetzt geschützte Unternehmen genannt werden, indirekt durch hohe Anforderungen in Bezug auf Informationsanforderungen aus der Wertschöpfungskette übermäßig belastet würden durch diese berichtspflichtigen Unternehmen, deren Anwendungskreis ja gesunken ist. So, die Grafik haben wir in der Form auch schon mal gesehen. Das ist jetzt eine Wiedergabe. Wer fällt denn jetzt eigentlich unter die Anwendung des Value
Wenn
Chain
Robert
Cap?
dich noch kurz gefragt hat,
Christian
der
Pink.
Christian
Ja,
hat auch eine.
ich bin auf dem anderen
Genau,
Bildschirm, Entschuldigung.
eine ganz kurze Frage. Wurde mal diskutiert, warum man nur die 1000 als Grenze nimmt? Weil wir kriegen ja dann ein Gap von nicht geschützten Unternehmen, die aber trotzdem nicht berichtspflichtig sind. Das
Genau.
geht man davon aus, dass das ein redaktioneller Fehler ist oder
Nein.
ist es so intendiert? Weil das liest sich so ein bisschen, als hätte man da einfach aus dem ursprünglichen Substance Proposal, wo man ja die 450 Millionen noch nicht drin hatte, als hätte man das einfach übernommen und die 450 Millionen vergessen. Wisst ihr da was?
Ja, nee, das ist Absicht. Also das war
Ah.
auch in einem, ich glaube, in der Parlamentsversion war es dann angepasst, also in deren Einigung. Und das hat man wieder rückgängig gemacht und es gibt einen separaten Erwägungsgrund oder beziehungsweise in einem Erwägungsgrund wird erwähnt, dass die Unternehmen, darauf wäre es sonst auch angegangen, die nicht zur Berichterstattung verpflichtet sind, also andere Unternehmen, die nicht zur Berichterstattung verpflichtet sind und andere meint, die eben nicht unter diese 1000 Mitarbeiter fallen, nicht unter das Value Chain Cap fallen, die können ebenfalls diesen freiwilligen Standard anwenden. Also es wird explizit darauf eingegangen, denen ist bewusst, dass es diese Gruppe gibt. Und das ist das, was quasi jetzt hier dargestellt ist, dann auf der rechten Seite. Also das sind die, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben, damit nicht unter das Value Chain Cap fallen, aber noch weniger als 450 Millionen Euro Umsatz, das heißt auch nicht unter die ESS-Berichtspflicht fallen. Die können diesen freiwilligen Standard anwenden, sind aber eben nicht durch dieses Value Chain Cap begrenzt. Also die
Okay,
Information
weißt du
besser.
zufällig, welcher Erwägungsgrund war? Weil in dem Erwägungsgrund 9.
14a.
Ah, okay. Da, ich habe es nämlich im 9 nicht gefunden, deswegen habe mich das. Okay, super, vielen Dank dir.
Bitte. Genau. Also Es gibt, und das ist was Christian gerade angesprochen hat, jetzt drei Gruppen, das hatten wir zwischenzeitlich auch schon mal diskutiert, ist jetzt nur schon ein halbes Jahr wieder her, dass wir durch das Value Chain Cap, durch die Definition, also die Unternehmen, die den freiwilligen Standard anwenden, weniger als 1000 oder genau 1000 Mitarbeiter haben, vollkommen unabhängig von der Rechtsform oder den Umsatzerlösen, durch dieses Value Chain Cap geschützt sind. Momentan basiert das dann halt auf der Empfehlung, der VSME-Empfehlung, die die Kommission im vergangenen Jahr im Juli verabschiedet hat. Und wie vorhin jetzt angesprochen, ab Mitte des Jahres 26 wird der delegierte Rechtsakt zu einem freiwilligen Standard erwartet, der in dieser Richtlinie 29a, in der Richtlinie, in dem Artikel der Richtlinie 29a angesprochen wird, dann das Value Chain Cap bilden soll. Es gibt halt diese zweite Gruppe von Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben, diesen freiwilligen Standard anwenden können. Die könnten theoretisch natürlich auch ESRS anwenden oder irgendwas dazwischen. Sie sind halt nicht verpflichtet zur Berichterstattung, aber wie gesagt, wenn sie in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens sind, auch nicht durch dieses Value Chain Cap geschützt, weil sie halt mehr als diese 1000 Mitarbeiter haben. Und dann haben wir die dritte Gruppe, die die ESRS-Berichtspflichten erfüllen. Für diesen freiwilligen Standard wird zusätzlich noch erwähnt, dass dieser alle 4 Jahre überprüft werden soll. Und wenn der geändert werden soll, dass das auf mithilfe einer fachlichen Empfehlung der EFRAG erfolgen soll. Das ist auch in der Neufassung der Bilanzrichtlinie in dem 29ca Absatz 4 festgeschrieben. Ansonsten wird auch noch angeregt in einem Erwägungsgrund 17c, dass um Schwellenwerte für diese nette Umsatzerlöse eventuell auch anzupassen, weil wir jetzt ja bei diesen 450 Millionen Euro sind, dass die Kommission eine Befugnis übertragen werden soll, delegierte Rechtsakte ebenfalls zu erlassen, um diese Werte an die Inflation anpassen zu können. Das soweit zu den Anwendungsbereichen. Ja, was ist denn das Value Chain Cap jetzt im Detail? Wie ist es weiter geregelt? Also bis jetzt haben wir ja nur die Intention, was damit erreicht werden soll und für welche Unternehmen das gelten soll. Und der Großteil dieser ganzen Ausführungen findet sich in Artikel 19a Absatz 3. Das ist dann der für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Einzelunternehmen oder Wortlaut fast identisch, außer dass da statt Unternehmen dann Mutterunternehmen steht, ist Artikel 29a Absatz 3 für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich habe die Reihenfolge jetzt mal so angepasst, dass das ein bisschen verständlicher wird als in dem Absatz 3 selbst, weil da geht das ein bisschen durcheinander von den Ausführungen. Also grundsätzlich wird festgehalten, dass es erstmal keine Verpflichtung gibt zur Berichterstattung nach dem freiwillig anwendbaren Standard. Heißt ja auch freiwillig anwendbarer Standard. Nur wenn man die Artikel dann erstmal liest, kommt es relativ zum Schluss, dass die Ausnahme ist, dass nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist, dass das eben freiwillig ist. Ansonsten stellt sich jetzt aus der Perspektive der berichtspflichtigen Unternehmen, und berichtspflichtige Unternehmen sind dann die nach ESRS berichten. Woher weiß ich denn, wenn ich von einem Unternehmen aus der Wertschöpfungskette Informationen anfordere, ob das jetzt unter dieses Value Chain Cap fällt oder nicht? Und das ist so gelöst, dass es eine Selbstauskunft dieser Unternehmen geben kann. In der deutschen Übersetzung steht, glaube ich, Selbsterklärung von Unternehmen, und darauf dürfen sich die großen Unternehmen, also die berichtspflichtigen Unternehmen, stützen, wenn diese Selbstauskunft sagt, ich habe weniger als 1000 Mitarbeiter oder genau 1000 Mitarbeiter und wende diesen freiwilligen Standard an. Sie dürfen sich aber nicht fahrlässig auf diese Information verlassen, wenn es Indizien gibt oder dieses berichtspflichtige Unternehmen weiß, dass das für dieses Unternehmen nicht zutrifft. Ansonsten reicht aber die Selbstauskunft der Unternehmen, und es muss nicht separat geprüft werden, ob das erstmal stimmt, wenn es keine Hinweise darauf gibt, dass diese Auskunft falsch ist. Die Informationsabfragen dann dieser berichtspflichtigen Unternehmen, die sind beschränkt auf Informationen aus dem freiwillig anwendbaren Standard. Und das ist alles, was da steht erstmal, da können wir nochmal im Detail drauf eingehen. Für darüber hinausgehende Informationsanfragen, die über diesen VSME-Standard hinausgehen, wird für geschützte Unternehmen ein gesetzliches Verweigerungsrecht für diese Informationen eingeräumt. Plus, dass wenn berichtspflichtige Unternehmen geschützte Unternehmen mehr Informationen abfragen, als über diesen im freiwilligen Standard stehen, dann müssen sie darauf hinweisen, ob und wenn ja, welche Informationen zusätzlich abgefragt werden und darauf hinweisen, dass es für diese Informationen gesetzliches Verweigerungsrecht gibt. Zusätzlich wird dann erklärt, dass das berichtspflichtige Unternehmen die eigene Berichtspflicht erfüllt, entweder wenn die Infos aus dem freiwilligen Standard eingeholt wurden aus der Wertschöpfungskette oder es für diese Unternehmen dann gegebenenfalls Schätzungen nutzt. So, das erstmal so zur Wirkungsweise. Dann ist diese Kappungsgrenze des Value Chain Caps aber auch begrenzt. Und die Begrenzungen, die werden hier in drei Spiegelpunkten wiedergegeben. Das eine ist, dass wiedergegeben wird, dass die freiwillige Weitergabe von Informationen nicht verboten wird. Zum Beispiel Informationen, die üblicherweise in dem Sektor ausgetauscht werden oder in der Branche. Hier habe ich einen Verweis aufgenommen, weil das nämlich auch in Absatz 10 des VSMEs steht. Dort steht dann, den habe ich separat nochmal wiedergegeben, dass es angemessen sein kann, unternehmensspezifische Informationen oder branchenübliche Informationen, die über die VSME-Angaben hinausgehen, offenzulegen. Also das ist, bevor es überhaupt in die Angabepflichten im VSME geht, das sind die ersten 19 Absätze, wird in Absatz 10 halt hier relativ schwammig formuliert. Es kann angemessen sein, zusätzliche Infos, wie gesagt, entweder unternehmensspezifisch oder branchenüblich offenzulegen. Und da ist dann schon die Frage, also die freiwillige Weitergabe von Informationen wird nicht verboten, wo man sagen kann, naja, also es ist ja ein freiwilliger Standard, das ist ja sowieso freiwillig, also das ist quasi freiwillig über das, was sowieso freiwillig ist, hinausgeht. Und was üblicherweise in dem Sektor ausgetauscht wird, da kommen wir gleich nochmal zu, das ist dann die Frage, wer bestimmt eigentlich, was in dem Sektor ausgetauscht wird und aus welcher Perspektive richtet sich denn das eigentlich? Aus der Unternehmen des kleinen Unternehmens oder aus, also des geschützten Unternehmens oder aus der Perspektive des großen Unternehmens, was berichtspflichtig ist, in der Branche tätig ist und sagt, ja, die Information brauche ich, fällt dann dieses kleinere Unternehmen auch darunter und muss diese Information liefern oder nicht? Also das ist einfach noch offen. Das Value Chain Cap gilt ausschließlich für Abfragen berichtspflichtiger Unternehmen aufgrund derer Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der Bilanzrichtlinie. Und daraus leitet sich dann automatisch ab. Es gilt eben nicht für andere EU-Anforderungen, zum Beispiel zur Durchführung des Sorgfaltspflichtenprozesses oder für Informationsabfragen, die zu anderen Zwecken erfolgen, beispielsweise für das Risikomanagement des berichtspflichtigen Unternehmens. Also die Begrenzung gilt wirklich nur für Informationsabfragen aus der Wertschöpfungskette, die basierend auf der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach ESRS abgefragt werden, aus anderen Zwecken oder auf Basis anderer rechtlicher Verpflichtungen gilt dieses Value Chain Cap nicht. Ja, dann gibt es noch den Zusatz, dass das auch für die Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts gilt, dass die dieses Value Chain Cap in ihrem Urteil ebenfalls zu berücksichtigen haben und nicht Informationen anfordern sollen oder dem berichtspflichtigen Unternehmen Informationsanfragen auferlegen sollen, die über die Informationen aus dem Value Chain Cap hinausgehen. Beziehungsweise, wenn das Unternehmen gar keine Informationen kommt, dass es halt auch auf Schätzungen basieren kann.
Diese beispielsweise, darf ich mal gerne einen zurück?
Ja.
Das beispielsweise für das Risikomanagement. Dieses Beispiel wird auch konkret im Gesetzgebungstext genannt, oder wo
ich meine, das ist der Erwägungsgrund.
Erwägungsgrund, okay.
Das müsste ich aber sonst im Detail mal nachgucken, weil es so viel.
Nee, jetzt hat ja, das ist ja nur eine gewisse, immer so, wie klar ist das formuliert und ich würde das auch nicht unbedingt im Gesetzgebungstext vermuten, aber dass der Erwägungsgrund das noch weiter anreichert im Sinne von, das ist wirklich nur, selbst das Risikomanagement ist schon, fällt da schon raus, ne?
Ja.
Ja. Okay. Ja. Und das mit dem in ihrem Urteil zu berücksichtigen bei den Prüfern, ist ja auch noch ein Schmankerl im Sinne von, was bedeutet das jetzt konkret im Sinne Prüfungsgegenstand? Auch nicht ganz unspannend. Wahrscheinlich muss man sich eher nochmal die Prozesse angucken. Haben sie das jetzt richtig abgefragt oder nicht? Und die notwendige Sorgfalt angewandt, ob sie jetzt direkt Anfragen gestellt haben oder nicht.
Genau. Sonst ist das natürlich auch so ein Einfallstor, ne? Zu sagen, ah ja, Value Chain Cap, wir haben keine Infos und so weiter. Und dann führt das wieder hier zu einer zusätzlichen Prüfungskomplexität, dass man dann schaut, ob dann wirklich diese Schritte eingehalten wurden. Ne?
Genau, müssen wir dann was letztendlich dann auch hinterher was im Sinne von Bestätigungsbericht dazu was sagen dann, ne? Ja. Ja, interessant.
So, jetzt gut, gehen wir weiter. Zwei Erwägungsgründe wiedergegeben. Das ist 17a und 17b. Also es ist ein Stück weiter hinten. Sonst ist es in ich glaube, Erwägungsgrund 9 hauptsächlich. Und hier, das ist nur, weil es ganz interessant war, ist wiedergegeben, dass es einen Zugang zu praktischen Informationen über die Anwendung der Bilanzrichtlinie oder der dort genannten verbindlichen und freiwilligen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung geben sollen. Um den Aufwand für die Anwendung dieses Standards zu verringern, sollte die Kommission ein spezielles Online-Portal zur Verfügung stellen, wo diese Informationen geteilt werden können. Und in 17b, um Verwaltungsaufwand zu verringern, soll die Kommission einen Bericht über Initiativen vorlegen, die es Unternehmen ermöglicht, Daten auf sichere, reibungslose und automatisierte Weise zu erheben, zu verarbeiten und auszutauschen, Bereitstellung harmonisierter, standardisierter und strukturierter digitaler Datenformate, zum Beispiel elektronischer Rechnung und digitaler VSME-Berichte. Es sollen zusätzlich technische Mindestanforderungen festgelegt werden, um Interoperabilität zu gewährleisten und die Möglichkeit des Datenaustausches über eine offene und gemeinsame EU-Infrastruktur. Also hier ist doch vorgesehen, dass das, so wie ich das jetzt hier verstehe, also gemeinsame EU-Infrastruktur, für mich liest sich das so, als wäre das dann ein Portal, über den diese Informationen ausgetauscht werden. Ob diese Informationen gesammelt werden von nationalen Portalen und wie das überhaupt ist, dass diese Informationen dann dahin gesendet werden, das weiß ich alles nicht, weil es ist ja erstmal ein freiwilliger Standard und man müsste ja zumindest sicherstellen, dass die Unternehmen, die diese Informationen bereitstellen, auch sagen, wem sie die zur Verfügung stellen. So hatte ich das zumindest immer verstanden bei dem freiwilligen Standard, dass das ja nicht generell offengelegt wird. Sondern dass die Unternehmen entscheiden können, also die geschützten Unternehmen, wem sie diese Informationen zur Verfügung stellen.
Aber das hört sich ja einigermaßen aufwendig an. Waren da jetzt auch nochmal spezielle Daten genannt, bis wann das passiert sein soll?
Nein.
Nicht, ne? Also was wir bisher ja nur haben, ist aus dem VSME-Kontext diese Bemühungen davon EFRAG, wie heißt es so schön, ein Ökosystem zu schaffen. Vielleicht ist Kathi, gab es da oder wie ist denn da der Stand der Diskussion aber bei EFRAG? Kathi Meiersdorf gefragt.
Entschuldigung, es hilft, wenn man das Mikro freischaltet.
Ja.
Genau, also das ist auch ein großer Diskussionsbereich und auch ein großer Teil von dem Workplan soll das ausmachen, dass man praktisch zu diesem VSME-Ökosystem noch mehr Informationen schafft, Materialien schafft. Und ein Punkt ist beispielsweise auch, und das hatte ja Robert schon angesprochen, diese Frage, was sind eigentlich die Branchendaten, die dort abgefragt werden könnte? Und das ist tatsächlich etwas, womit man sich auch im Bereich, also zumindest nach diesem vorläufigen Workplan und nach diesen vorläufigen Überlegungen, womit man sich tatsächlich auch befassen könnte, nämlich dass man solche Branchendaten im Bereich des VSMEs erarbeitet. Ich finde das ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Zum einen verstehe ich, dass dort dieser Bedarf ist, das zu verstehen, was darunter gemeint sein soll. Zum anderen finde ich es schwierig, wenn EFRAG explizit gesagt wird, sich nicht mit Brancheninformationen zu befassen, dass dann auf Basis in diesem VSME-Eco-Umfeld darauf Bezug genommen wird.
Ja, aber hier steht auch nicht EFRAG, sondern auch, sagen wir so, dass eigentlich die Kommission das machen soll. Also da haben wir jetzt bisher auch noch nichts wahrgenommen, dass dann soweit, das ist mir auch aus anderen Diskussionen bis jetzt noch nicht so richtig angekommen, dass diese Anforderungen dann schon praktisch gedanklich durchexerziert werden. Aber wie du gesagt hast, jetzt erstmal der Wunsch, sicherlich inhaltlich daran weiterzuarbeiten. Dann gibt es ja noch dieses so ein TSI-Projekt, was die Kommission ja finanziert, wo man sich sowas vielleicht vorstellen könnte, spezielles Online-Portal, aber das müsste wahrscheinlich auch noch umgestrickt werden. Das gibt's ja bisher soweit auch nicht. Selbst dieses Digital Tool, wie hieß denn das Ding, das bei der EFRA-Konferenz vorgestellt wird, läuft ja auch auf eine andere Richtung hinaus, da, ne?
Genau, der Knowledge Hub, wenn du den meinst, da sind auf jeden Fall die VSME-Unterlagen auch eingestellt, aber die sind jetzt nicht so verlinkt wie die anderen ESRS-Unterlagen. Und es gibt dieses Tool, auf dem man dann schon so einen VSME-Bericht erstellen kann. Das gibt es schon. Also da wird auch weiter dran gearbeitet werden und das ist auch etwas, was wirklich europaweit nachgefragt wird. Das ist also etwas, was sich EFRAG da auch definitiv auf die Fahnen geschrieben hat, dort weiter dran zu arbeiten.
Da hat dann die Hand gehoben. Mutter?
Kurze Frage, gibt es denn ein vergleichbares Portal, was solche Daten zur Verfügung stellt, unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit oder Berichterstattung auf europäischer Ebene, was funktioniert? Also gibt es ein Role Model? Wenn es so etwas gäbe, wären wir da total begeistert von. Ich bin skeptisch.
Es gibt ja nur diese ESAP-Initiative nach wie vor, die ist ja noch immer nicht, wo man auch dran arbeitet. Aber das ist jetzt kein funktionierendes System, Lothar, wo ich jetzt sagen würde, da kann man sich jetzt mit Begeisterung schon sehen, was das alles bringen würde. Ne? Ja. Also nur, man sieht in dem Zusammenhang nochmal den Wunsch sicherlich noch, also wenn man jetzt sagt, eine digitale Komponente damit reinzubringen, würde aber wahrscheinlich eher die gleiche Richtung deuten, was wir mit ESAP auch schon gesehen haben da, ne? Kathi?
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Also, dass man diese VSME-Berichte erstellen kann, ist ja das eine. Was EFRAG sich ja auch vorstellt, ist, dass man auch die Daten, also die Berichte dann hochlädt. Und das ist vielleicht auch das, was Lothar gerade meinte, dass die dann wirklich abrufbar bereitstellen. Und das wiederum kann ich mir kaum vorstellen, gerade in diesem VSME-Umfeld, dass dort die Berichte so transparent zur Verfügung gestellt werden würden. Also wenn, dann eher in so einer Form, wie das vielleicht jetzt bei EcoVadis beispielsweise funktioniert. Die einen Unternehmen stellen Berichte ein und die anderen bekommen dann praktisch den Zugriff auf die Daten. Aber also diese Transparenz oder dieses zur Verfügung stellen, ohne dass man weiß, wer die Daten abruft, ist ja in diesem VSME-Umfeld das große Thema.
Also wie gesagt, haben wir sonst auch noch dieses DNK-Projekt, gibt es ja auch noch im Sinne von Abrufbarkeit von Daten. Das, was mir jetzt ein bisschen gesagt, Kommission und dann noch ein spezielles Online-Portal, ist natürlich nochmal eine besondere, eine neue Qualität im Sinne von Anspruch, was man da machen möchte. Sven, hast du noch eine Idee dazu?
Ich habe noch eine andere Frage. Also wenn jemand zu der Idee noch was hat, dann lasse ich gerne den Vortritt, weil ich habe noch eine andere Frage.
Also wir nehmen das nur der Zusatz von meiner Seite. Ich denke, jeder soll das machen, was er am besten kann. Ich glaube, die EU macht oder ihr fragt Regelsetzungen. Und ich glaube, damit waren wir bisher immer gut beraten. Danke.
Geht hier aber um die Kommission, Lothar, ne? Da steht explizit Kommission, ne?
Ja. Noch schlimmer, wenn ich das sagen darf. da bin ich noch skeptischer. Aber deswegen, ich habe da schon so oft gehört in den letzten 10 Jahren, dass so eine Plattform geschaffen werden sollte. Ich glaube, besser konzentrieren auf die Dinge, wo jeder seine Kompetenzen hat. Und ich glaube, damit sind wir mal ganz gut gefahren.
Und das zweite Element daraus, diesen Bericht über Initiativen, das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses SME. Umfeld mit nach dem Motto, was gibt's denn hier für Tools so ungefähr, ne? Was um sichere, reibungslosere und automatisierte Verarbeitung und Austausch zu unterstützen dann, ne? Also das und dann noch bis elektronische Rechnung und digitale VSME-Bericht. Also eine sehr hehre Vorstellung sicherlich, die dann noch mit Leben gefüllt werden müsste. Gut, geh mal zurück, Sven. Du hattest noch eine Frage oder andere.
Genau. Und zwar nochmal eine Verständnisfrage, jetzt, dass ich so mitbekomme, jetzt auch gerade in den Diskussionen im Rahmen des Substance Proposals, die Definition dieses Scopes der geschützten Unternehmen. Ist das jetzt ein reiner oder bleibt das so ein reiner Legal Entity Begriff oder gibt es da auch noch so ein Konzernierungskonzept, wie wir das ja beim Scope der Berichtspflicht an sich auch haben? Also meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, wenn ich jetzt in der Lieferkette sozusagen Vertrag habe mit einem Unternehmen, das hat halt nur 10 Mitarbeiter und dahinter sind dann halt 3000 Mitarbeiter in der Kette, wie gruppiert sich das? Und da kann man sich ja beliebige Konstrukte dann vorstellen. Ne?
Ich glaube, das ist sowohl jetzt in den Vorschriften zu Einzelunternehmen als auch Konzern damit drin, oder?
Genau. Das ist auch exakt gleich definiert. Also das ist jetzt hier, ich bin jetzt hier mal reingesprungen. Das ist in dem vorgeschlagenen 19a jetzt hier in dem Fall Absatz 3, dann der neue zweite Unterabsatz. Und dann gibt's einfach nur für die folgenden, den dritten, vierten und fünften Unterabsatz dieses Absatzes 3 wird einfach definiert. Das sind berichtspflichtige Unternehmen, das sind geschützte Unternehmen. Und da steht dann einfach drin, ja, die überschreiten an ihrem Bilanzstichtag im Durchschnitt des Geschäftsjahres nicht 1000 Mitarbeiter des vorhergehenden Geschäftsjahres und sind in der Wertschöpfungskette des berichtenden Unternehmens. Fertig. Und freiwilliger Standard ist dann definiert so. Und das ist alles, was da steht. Da gibt's keine weitere Unterteilung.
Also aber das wäre dann entweder oder, ne? Also dann müsste man ja eigentlich, wenn man jetzt schon beim Einzelunternehmen dann drunter bleibt, müsste ich doch eigentlich damit rauskommen, oder?
Genau, das war genau, also ich hatte das schon wahrgenommen und genau das war mein Punkt, weil das ist ja erstmal quasi eine Legal Entity Definition. Und wie gesagt, auf der berichtspflichtigen Ebene, da haben wir dann den Dualismus mit Konzern, da haben wir nochmal sozusagen eine Ausweitung, ne? Aber analog für die Lieferkette sozusagen sehe ich das ja jetzt hier nicht. Und das war genau so mein Punkt, weil da gibt's ja auch beliebige Strukturen, die ich mir da vorstellen kann. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie scope ich diese Tausendergrenze hier? Und wenn ich mal mein Beispiel nehme, ich mache jetzt einen Vertrag mit einem Unternehmen, was 999 Mitarbeiter hat, also die einzelne Legal Entity, dann wäre die definitionsgemäß ja aus dem Scope raus. Und da würde ich mich natürlich ein Stück weit fragen, ist das Sinn des Caps dann, ne?
Wenn das jetzt beispielsweise Teil eines größeren Einheit wäre dann, ne? Sven, ja.
Genau, also plus, und da hängt natürlich dann mittelbar noch die weitere Frage dann, wie tief gehe ich in die Kette rein, ne? Also das wäre das nächste Thema, ist eine legalische Frage, aber es ist natürlich auch eine operative Frage, wie zieht sich das durch? Und da kann man sich jetzt natürlich alles vorstellen, deswegen finde ich die Vorschrift liest sich ja erstmal gut als Idee, und da war so ein bisschen meine Frage, ist das praktisch nicht ganz schön schwierig, diese Abgrenzung dann zu vollziehen tatsächlich?
Guter Punkt. Bini. Gut, gehen wir zu. Das sehe ich nur noch auf eine schöne Meeresdarstellung.
Ist nicht mehr geteilt? Nein.
Doch, jetzt ist wieder geteilt.
Ja, okay. Okay.
Übergangsvorschriften.
Die Übergangsvorschriften, dass für die ersten 3 Jahre. Und das richtet sich dann danach, diese 3 Jahre, in denen das entweder Einzelunternehmen oder Mutterunternehmen, je nachdem, über was wir sprechen, den Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß Absatz 1, also der ESS-Berichtspflicht, unterliegt. Und für den Fall, dass nicht alle Informationen der erforderlichen Informationen über seine Wertschöpfungskette verfügbar sind, erläutert das Unternehmen oder Mutterunternehmen, welche Anstrengungen unternommen wurden, um diese erforderlichen Informationen der Wertschöpfungskette zu erhalten, begründet, warum nicht alle erforderlichen Informationen eingeholt werden konnten und erläutert die Pläne, um künftig alle Informationen oder erforderlichen Informationen einzuholen. So, das ist für die ersten 3 Jahre bezogen auf Erstanwendung der Vorschriften in Absatz 1. Und nach dieser 3-jährigen Übergangsfrist erfüllt das Mutterunternehmen oder Einzelunternehmen die Berichtspflicht in Bezug auf die Wertschöpfungskette, indem es Informationen verwendet, die es entweder direkt von den Unternehmen seiner Wertschöpfungskette erhalten hat oder indem es gegebenenfalls Schätzungen für diese Informationen nutzt. Das heißt, in den ersten 3 Jahren der Anwendung kann es sein, dass Informationen aus der Wertschöpfungskette nicht zur Verfügung stehen und so wie ich das dann lese, das ist direkt nacheinander, auch nicht schätzt, sondern dass es eben keine Informationen hierzu gibt, muss es dann zwar erläutern, was es getan hat, um diese Informationen zu bekommen, warum es die nicht bekommen hat und wie sich das zukünftig ändern sollen, aber also ich verstehe sonst diese Übergangsregel nicht, wenn es am Ende doch darauf hinausläuft, dass es eigentlich das Gleiche ist, wie in dem unteren Absatz steht, dass hier tatsächlich Informationen ausgelassen werden können in den ersten 3 Jahren. Okay. Weil sonst wäre der Unterschied, sonst läuft es ja aufs Gleiche raus.
Was das dann so, das ist zumindest die Erwartungshaltung, dass man etwas hinsichtlich seiner Wertschöpfungskette unternimmt, ne? Aber die, ja, wie gesagt, das ist ja dann im Zusammenhang mit der Auskunft über Nachhaltigkeitsberichterstattungsthematiken des berichtenden Unternehmens und das abgestuft. Aber wenn man jetzt mal sagt, dass Fettzungen natürlich gleiche Wertigkeit haben, ist die Frage, wie ich mir dann das, diese mal so die Welt dann zurechtlege seit der größeren Einheiten. Ne?
Ja.
Das kann, da kommen sicherlich auch mal Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte dazu. Klaus Hufschlag?
Ich habe ja auch grundsätzlich, auch als großes Unternehmen, das Problem, dass in der Regel, egal wie groß jetzt mein Partner in der Wertschöpfungskette ist, ich in der Regel ihn ja nie ganz absorbiere, nie seine ganze Leistung absorbiere und eine Berichtspflicht ja immer das Ganze und über das ganze Unternehmen berichtet. Das heißt, in der Regel ist es so, ich brauche ja, bleiben wir beim Thema CO2, ich brauche ja nicht den Fußabdruck des Unternehmens. Ich brauche ja meinen Anteil am Fußabdruck des Unternehmens. Und der wird nirgendwo berichtet. Der ist auch im VfME nirgendwo berichtspflichtig. Das heißt, ich bin eigentlich von vornherein in der Situation, dass ich immer schätzen muss. Und dann kann ich es auch ganz schätzen. Dann muss ich nicht anfangen, mir komplizierte Modelle zu bauen, in denen ich irgendwelche Teildisclosures mit einbeziehe. Ja, das wird also in der Praxis dazu führen, dass ich im Prinzip nur ganz wenig echte Wertschöpfungsketteninformationen verwenden kann.
Guter Punkt, das, was die praktisch zu erwartenden Umsetzung angeht. Kathi?
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das ist ja auch einer der Gründe gewesen, warum jetzt auch in den überarbeiteten ESRS nochmal genau diese Hierarchie auch aufgehoben wurde für diese Wertschöpfungskette, dass man eben nicht immer direkt an die Unternehmen rangehen muss, sondern diese Möglichkeit hat, auch diese Schätzungen vorzunehmen. Und was Klaus gerade dargestellt hat, deckt sich auch wirklich mit dem, was wir von den ganzen großen Unternehmen gehört haben, aus den VSME-Austauschen, dass der VSME ein gutes Instrument ist, um die Reporting-Strukturen in den Unternehmen zu etablieren. Aber für das, was die großen Unternehmen in der Wertschöpfungskette brauchen, ist es eben wichtig, dass man dann auf diese Schätzung zurückgreifen kann, weil es diese produktbezogenen Informationen eben nicht gibt.
Mhm. Ja. Das ist nochmal untermauern im Sinne von Wirksamkeit oder was läuft eigentlich hinterher hinaus dann, ne? Wobei wir das Thema mit den Schätzungen ja in der ESRS-Überarbeitungsdiskussion ja auch unsererseits dann nochmal zum Schreiben hochgebracht haben, im Sinne von diese Hierarchie nochmal das etwas hochzuziehen. Das ist ja dann auch passiert. Gut. Jetzt muss man den Robert Kirchner fragen, haben wir da noch mehr Material?
Ja. Ich habe jetzt, das ist erstmal so die Beschreibung und ich hatte mir auch ein paar Gedanken gemacht, wo könnte es denn hängen. Ich habe jetzt mal VSME und Value Chain Cap als ein Stichwort und habe hier nochmal diesen schon angesprochenen Absatz 10 des VSME wiedergegeben. Wo eben steht, je nach Art der von dem Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten ist es angemessen, mit zusätzlichen Informationen, die nicht in diesem Standard erfasst sind, Nachhaltigkeitsaspekte offenzulegen, die im Tätigkeitsbereich des Unternehmens üblich sind oder die für das Unternehmen spezifisch sind. So, und jetzt steht hier zum Beispiel drin, das schließt auch die Berücksichtigung von Informationen über Scope 3 Treibhausgasemissionen ein. Und jetzt ist für mich die Frage, weil das ist so ein bisschen Interpretationsspielraum, wenn man sagt, dass das Value Chain Cap die Information begrenzt, die der freiwillige Standard vorschreibt, dann steht ja in Absatz 10 eben genau das drin, dass es angemessen sein kann, auch zusätzliche Informationen offenzulegen. Und die Frage für mich ist, wer interpretiert denn, was dann angemessen ist, was ist unternehmensspezifisch? Da kommen wir gleich auch nochmal zu, was EFRAG da in der Basis for Conclusion für das überarbeitete Set 1 denkt, dass es das wäre. Und wie das vielleicht ein Unternehmen, also aus welcher Perspektive liest man das? Weil den VSME würde ich so lesen, das ist ein Unternehmen, was diesen freiwilligen Standard anwendet. Und das muss ich überlegen, ob ich als kleines geschütztes Unternehmen unternehmensspezifische Informationen offenlegen müsste in dem Fall oder sollte, oder ob es branchenübliche Informationen gibt, die typischerweise in der Branche geteilt werden. Und wenn ich das mache, dann müssten die Informationen, die abgefragt werden, so wie ich das jetzt verstehe, ja auch durch nicht durch das Value Chain Cap begrenzt werden, sondern es ist erlaubt oder wahrscheinlich sogar verpflichtet, diese Informationen offen zu legen. Weil die Begrenzung gilt ja für den freiwilligen Standard. Das ist hier Teil dieses freiwilligen Standards. Hat jemand aus dem gemeinsamen Fachausschuss dazu schon mal sich Gedanken gemacht oder irgendwie Diskussionen mitbekommen, wie das eigentlich auszulegen ist? Weil sonst gehe ich gleich mal weiter, dann könnte ich zeigen, was EFRAG meint, was hier angemessen sein kann oder nicht.
Jetzt keine unmittelbare Reaktion. Fangen wir mal mit EFRAG an. Gucken, ob es das sein kann.
So. Die Basis for Conclusion, darauf beziehe ich mich jetzt. Das ist, sind jetzt einzelne Absätze, die ich hier rauskopiert habe, die direkt, die sind aus dem ESRS 1, also der Basis for Conclusion für ESRS 1, alles in Absatz 205. Und da geht es dann direkt um das Value Chain Cap. Und was wir auch schon bevor es das gab, was EFRAG gemacht hatte, war sich zu fragen, wenn das ESRS Z1 überarbeitet wird, beziehungsweise wenn das Value Chain Cap oder die Informationsabfragen der Wertschöpfungskette jetzt nur noch auf Basis des freiwilligen Standards und nicht des ursprünglich mal entwickelten Standards für gelistete Unternehmen, also den LSME basieren, dann müsste man sich fragen, fehlen im VSME eigentlich Informationen, die berichtspflichtige Unternehmen in der Wertschöpfungskette abfragen müssen, im VSME-Standard aber gar nicht vorgesehen sind. Und man kam, das kann ich vorwegnehmen, zum Ergebnis, nein, muss man nicht, das ist alles über den VSME abgedeckt. Und dann wird erklärt, warum. So, und dann gibt es jetzt verschiedene Gründe. Der erste, also für die doppelte Wesentlichkeitsanalyse und die Identifikation von IROS in der Wertschöpfungskette ist es möglich, auch ohne die Sammlung oder Erhebung von Primärdaten des jeweiligen Geschäftspartners in der Wertschöpfungskette diese zu identifizieren, also die IROS. Okay, das ist erstmal kein Problem. Für Policies, Actions and Targets ist das Unternehmen, wenn es verpflichtet ist, über diese zu berichten und falls es eine, und jetzt muss ich mal gucken, für diese Policy Action Target that it has adopted and to cover value chain only if and to the extent that they cover value chain counterparts. Also Policies, Actions und Targets, die über das eigene Unternehmen hinausgehen und die Wertschöpfungskette abbilden, darüber muss nur berichtet werden, wenn und sie zu diesem Anteil auch tatsächlich Geschäftspartner der Wertschöpfungskette abbilden. Und das war in einem anderen Dokument bei EFRAG dann nochmal weiter erläutert, dass gesagt wurde, naja, wenn ich Richtlinien, Ziele und Maßnahmen habe, die meine Wertschöpfungskette betreffen, dann muss ja dieses kleinere geschützte Unternehmen, was Teil meiner Wertschöpfungskette ist, zum Beispiel eine bestimmte Richtlinie, also bei mir unterschrieben haben, dass es eine bestimmte Richtlinie mit beachtet, dass es diese Ziele auch als eigene Ziele ausgibt, also dem explizit zugestimmt hat. Damit ist es quasi jetzt ein Teil, nicht mehr die auf Basis einer Berichtspflicht beruhen, sondern das ist quasi der Management-Ansatz dieses Unternehmens, dass sie diese Ziele verfolgen. Wenn denen zugestimmt würde, dann können auch diese Informationen abgefragt werden von geschützten Unternehmen, weil das eben nicht auf Basis einer Berichtspflicht nach ESRS ist, sondern weil es zwischen dem Unternehmen und zu dem berichtspflichtigen Unternehmen und dem geschützten Unternehmen vereinbart wurde. Das heißt, man müsste auch keine Anpassung an den VSME-Vorgaben vornehmen, weil das kann sowieso abgefragt werden. So, dann geht's um quantitative Kennzahlen, die, also das ist immer aus der Perspektive des berichtspflichtigen Unternehmens, die Wertschöpfungskette betreffen, zum Beispiel die Scope 3 Emissionen. Zusätzlich wird noch genannt, die Kennzahlen, die auf unternehmensspezifischer Basis berichtet werden. Also das sind die, wo man hier schauen muss, was gilt eigentlich für die. Und dann wird zumindest jetzt Bezug genommen auf den eben dargestellten Paragraph 10 des VSME und das für Scope 3 Emissionen abhängig von der Branche es angemessen sein kann, diese Scope 3 Emissionen eben zu berichten. Aber dieser Paragraph 10 beziehungsweise dann später in dem Zusatzmodul des VSME, es ist nicht verpflichtend für diese geschützten Unternehmen überhaupt über Scope 3 Emissionen zu berichten. EPFRAG stellt dann fest, ja, dass Unternehmen, die in Übereinstimmung mit den überarbeiteten ESRS berichten, können aber auch Schätzungen, also erstmal ihre eigenen Scope-3-Emissionen festnehmen, ohne diese Informationen der Scope-3-Emissionen aus ihrer vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungskette zu erheben, indem sie auf Sekundärdaten zurückgreifen. Also das hört sich erstmal so an, als würde man jetzt nicht aus dieser Pflicht sektorspezifisch würden Scope-3-Emissionen typischerweise geteilt werden, dass daraus eine Pflicht dieser kleineren Unternehmen erwachsen würde, dieser geschützten Unternehmen über Scope-3-Emissionen zu berichten. So, dann hingegen kommt es jetzt hier, eine etwas interessantere Interpretation von EPFRAG. Es werden jetzt hier verschiedene Berichtspflichten aus den ESRS aufgezählt, also den überarbeiteten ESRS, wo gesagt wird, ja, das sind Kennzahlen, die hier angegeben werden oder die hier in den grünen Bereichen, also grün markiert, wiedergegeben sind, die an sich erstmal von der Berichtspflicht nur das eigene Geschäft, Own Operations, betreffen und nicht die Wertschöpfungskette. Das ist Removals of GHG, Secondary Microplastics, Substances of Very High Concern Contained in Procured or Supplied Articles und Waste. So, und dann kommt aber irgendwie diese interessante Interpretation, dass es sinnvoll sein könnte, wenn über diese Information berichtet werde und aus Management-Sicht sinnvoll wäre, wenn diese Informationen auch aus der Wertschöpfungskette vorliegen. Und wenn die ja aus Management-Perspektive abgefragt würden, dann wird dadurch ja keine Informationsabfrage rein aus Berichtspflichten ausgelöst und damit könnte das ein Beispiel sein, wie man zusätzliche Informationen aufnimmt, die dann auch berichtet werden können, weil man die ursprünglich ja aus ganz anderen Gründen aufgenommen hat. Also das ist sehr zweifelhaft, was das hier interpretiert wird. Ja. Also da aus dieser Argumentation heraus dann zu erklären, dass das ja doch abgefragt werden kann, wo gar keine Pflicht aus der Wertschöpfungskette besteht, das ist doch sehr, sehr zweifelhaft. Das hatten wir auch zurückgemeldet bei der Kommentierung zur Basis for Conclusion, aber das scheint, also ist es genauso so jetzt veröffentlicht worden. Was dann doch die Frage aufwirft, was begrenzt das Value Chain Cap jetzt eigentlich, wenn man dann nur so argumentieren muss, dass man das aufnimmt aus anderen Gründen und deswegen in den Bericht aufnimmt. Also ich weiß auch nicht, ob man das dann widerlegen kann und ob doch alles abgefragt werden kann.
Eigentlich müsste dann sogar die Managerial Information im Vordergrund stehen und den originären Wunsch nach Abfrage schaffen. Ne?
Ja.
Und dann das aber zu vermengen, damit VSME ist natürlich fraglich und wahrscheinlich auch gegen die gesetzliche Regelung. Gibt es dazu sonst noch Anmerkungen oder Sichtweisen zu dem Punkt? Dann gehen wir weiter.
Das müsste jetzt die letzte Folie sein. Der letzte Punkt E. Wenn es notwendig ist und dann in Übereinstimmung mit ESRS 1, Paragraph 11, muss das Unternehmen auch auf unternehmensspezifischer Basis Informationen berichten, die auch die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette beinhalten, wenn Kennzahlen offengelegt werden. In dem Fall, dass unternehmensspezifische Informationen erforderlich sind aus der Wertschöpfungskette, würde das unter die Angaben fallen, die ja abgedeckt sind durch die Informationen, die üblicherweise in der Branche geteilt werden, wenn sie in dieser Branche wesentlich sind. So. Und dann kommt man hier zum Schluss. Deshalb sind diese überarbeiteten ESRS auch konsistent mit den Vorgaben der CSRD, so wie sie jetzt durch die Omnibus 1-Vorschläge ergänzt wurden. Und da tue ich mich schwer, these items will be covered by information commonly shared in the sector, weil das ist ja, wir sind in der Basis for Conclusion der ESRS und es geht immer aus Perspektive der berichtspflichtigen Unternehmen. Und wenn die über unternehmensspezifische Informationen berichten müssen und dann abzuleiten, naja, dass diese Informationen ja in diesen, und das ist jetzt der Verweis, auch wenn es nicht explizit genannt wird, auf diesen VSME Absatz 10, wo kleinere Unternehmen ja über unternehmensspezifische Informationen berichten können. Es kann angemessen sein, dass das offengelegt wird. Das ist ja keine Verpflichtung. Plus, dass ich mich gefragt habe, von der Sektoreinteilung, ob einen Sektor und wesentliche Informationen, die geteilt werden, wenn ich jetzt ein großes berichtspflichtiges Unternehmen mir vorstelle, ob das im selben, wenn das diese Sektorinformationen braucht und dann Informationen aus der Wertschöpfungskette abfragt, ob dieses kleine Unternehmen überhaupt in demselben Sektor tätig ist. Ob das zwangsweise so sein muss. Dass die sahen, das sind Informationen, die üblicherweise geteilt werden, weil wenn man das jetzt im Extremfall sich diese Punkte hier anguckt, könnte man ja dann doch immer argumentieren, dass jede Informationsabfrage dann irgendwie gerechtfertigt ist, wenn es über die unternehmensspezifischen oder die in der Branche üblicherweise geteilten Informationen abgefragt wird oder die Gefahr bestünde zumindest. Oder wenn man dann sagt, naja, ich erhebe das ja aus anderen Gründen als aus denen der Berichterstattung und deswegen darf ich es auch abfragen. Also das sind zumindest Punkte, die jetzt nicht geklärt sind und ich sehe zumindest die Gefahr, dass das in die Richtung gehen kann, unabhängig davon, dass man jetzt mal sagt, wir haben große Unternehmen und wenn die kleineren Unternehmen, also die an sich geschützten Unternehmen in der Wertschöpfungskette sind, können die überhaupt noch an Ausschreibungsverfahren größerer Unternehmen teilnehmen, wenn die Information nicht liefern. Das sind die faktischen Beschränkungen, denen das Ganze unterliegt. Aber rein von der Gestaltung hier und der Interpretation, wie es bei EFRAG vorgesehen ist, ist es das, was wirklich, also so, ich meiner Meinung nach nicht, aber wie dieser VSME und dieses Value Chain Cap eigentlich zu verstehen ist. Gibt es da Gedanken zu im Fachausschuss?
Nati?
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was Robert gerade sagte, mit der sozusagen der Macht des Faktischen, dass das auch etwas, also einfach eine Ergänzung aus den Gesprächen, die wir hatten mit den Unternehmen und anderen Stakeholdern, dass das letztlich so eine, auch eine Konsequenz sein wird, wie man denn mit diesen Fragen umgeht, wenn die Datenanforderungen kommen, aus welchen Gründen auch immer, weil es entity-specific ist, weil es für managerial purposes benötigt wird, dass da eben auch jetzt schon und unabhängig von dem Value Chain Cap eben auch zukünftig das schon so gesehen wird, dass es die faktischen Verpflichtungen geben wird, Informationen bereitzustellen. Also vielleicht nur nochmal so das aus dem Feedback,
Frage,
was wir
Frage, von Frage ist ja, bekommen. Muss ich es dann runter, muss ich es runterfragen? Und, genau. Und wenn das die Frage ist, ob dann denn hier das so weit aufweicht, dass man diese Fragepflicht erzeugen würde damit, ne? Wenn man jetzt sagt indirekt, dann muss ich es dann doch wissen aus managerial Perspektive oder ich muss es, dass man einfach da jetzt unter Umständen Ansätze dafür schafft zu sagen, okay, dann muss ich mich davon überzeugen, dass ich das auch wenn gefragt habe und dann gibt's immer noch, dann wird dann immer noch die Möglichkeit auf Schätzungen auszuweichen und das irgendwie dann zumindest demonstrieren, aber das ist zumindest schon so, dass man eigentlich jetzt fragseitig hier eher Ansätze dafür schafft, um zu sagen, man kreiert dann so eine Art indirekte Pflicht gegebenenfalls dann. Ne? Robert Kirchner.
Ja, also ich wollte es am Anfang noch nicht. Jetzt kann ich natürlich auch noch Rückmeldungen aus den Gesprächen geben, die Kathi und ich dann noch geführt haben. Also die Schätzungen werden wahrscheinlich für die Scope 3 Emissionen sowieso gebraucht. Also Scope 3 Emissionen in der Wertschöpfungskette, die auch deren Scope 3 Emissionen sind, weil die werden eigentlich noch gar nicht erfasst. Also Scope 1 und 2 der Lieferkette, das was dann Scope 3 des berichtenden Unternehmens ist, das wird also das sind ja Pflichtangaben, aber Scope 3 Emissionen der Lieferkette, das ist eher von allem, was wir gehört haben, eher unwahrscheinlich, dass das auf kurze Frist verfügbar ist. Und was Klaus Hufschlag auch schon erwähnt hatte, dass das dann auf Produktebene ermittelt wird, so ein Product Carbon Footprint, davon sind wir noch weiter entfernt. Mhm. Das andere ist aber auch, also gerade wenn es große Unternehmen sind, und vielleicht, Klaus, kannst du dazu auch noch was sagen, ist die Rückmeldung, die wir bekommen haben, dass wenn man dann, ich sag mal, irgendwas zwischen 30.000 und 70.000 Unternehmen in der Lieferkette hat, dass sich niemand einzelne VSME-Berichte anguckt. Also die können nicht einzelne VSME-Berichte durchgehen und dann gucken, welches Unternehmen hat denn jetzt zu Scope 3 was angegeben oder welche Angabe das auch immer betrifft, ob unternehmensspezifisch oder nicht, sondern dann wird zum Beispiel auf Datenanbieter wie EcoVadis oder es gibt ja auch noch andere Plattformen zurückgegriffen und gesagt, ja, gibt's von den Unternehmen da diese Informationen. Und wenn wir jetzt die uns auch nochmal in Erinnerung rufen, wie diese geschützten Unternehmen definiert sind, also sie sind Unternehmen in der Wertschöpfungskette und haben weniger als 1.000 Mitarbeiter, für die sind diese Abfragen begrenzt auf den VSME. Was ist denn dann aber mit EcoVadis, wo freiwillig Informationen, also freiwillig in Anführungszeichen, abgefragt werden? Weil die Informationen werden ja von dort abgefragt, nicht aus Berichterstattungsgründen. Also ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell nicht verboten wird. Und die Frage ist, wenn dann diese Informationen doch gebraucht werden, die deutlich über den VSME hinausgehen, ob das nicht Geschäftsmodelle wie sowas von so Datenanbietern dann noch weiter bestärkt. Und dann natürlich dieses Value Chain Cap aushebelt, weil dann indirekt diese, also es gibt eine Formulierung, vielleicht kann ich die nochmal auflegen, das wird nicht weiter erläutert, die darauf einzahlen könnte. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken.
Da war doch irgendwas mit Digitally Structured und bla bla bla, haben wir eben auch nochmal irgendwo gelesen.
Ja, es gibt noch eine Formulierung, die sagt, dass direkte und indirekte Informationsabfragen begrenzt sind. Ich muss nur mal gucken, wo dieses indirekt steht.
Okay.
Weil das wird nirgendwo erläutert. Das gibt's nicht in den Erwägungsgründen, das steht nur in dem Text drin. Muss man nur ganz kurz, ich schaue mal ganz kurz danach.
Also im Gesetzestext, oder?
Ja, genau.
Weil das ist, dann ist es besonders relevant. Dann ist besonders relevant.
Ja. Also es sind geschützte Unternehmen, sind die, die das Recht haben, diese Informationen als Abfragen abzulehnen, die über diesen freiwilligen Standard hinausgehen. Darüber hinaus. Und dann ist es das hier. Ich mach das mal alles. Where reporting undertaking requests information directly or indirectly from protected undertakings for the purpose of sustainability reporting as required by this directive and some or all of that information exceed the information specified in the voluntary standards. Bla 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 bla. Und dafür gilt, man muss sie darauf hinweisen, dass sie ein Verweigerungsrecht haben und genau, dass sie die Informationsabfrage ablehnen können. Und dieses directly or indirectly, das taucht auch nur hier in diesem Teil C auf, auch für die Konzerne. Aber es ist nirgendwo weiter erläutert, was heißt denn eigentlich indirectly? Also requests information directly or indirectly. Das könnte darauf anspielen, es wird aber nicht weiter erläutert und darauf wird sonst auch nicht weiter eingegangen. Es kommt auch nur an der Stelle.
Genau, also tatsächlich haben wir bei EcoVadis oder auch bei CDP ja auch diese Mechanismen, diese Push-Mechanismen, wo ein Unternehmen das andere einlädt oder auffordert, dann da Informationen bereitzustellen. Gerade bei CDP ist das ja auch verbreitet und damit wäre das natürlich auch indirekt über den Intermediär aufgefordert. Also in der Praxis kommt das vor und ich denke, genau auf diese Situation spielt das an. Das darf ich dann jetzt nicht machen, wenn ich das zu Reporting-Zwecken verwende. Ich darf es aber wahrscheinlich noch machen, wenn ich das zu Due Diligence-Zwecken verwende. Dann wird die Aufforderung, sich an EcoVadis oder CDP oder wem auch immer zu beteiligen, vermutlich in Zukunft im Rahmen der Due Diligence stattfinden. ja, genau. Da merken wir schon, dass das eine Gesetz verbietet mir teilweise ja die Fragen eigentlich zu stellen, die ich aber möglicherweise für den Due Diligence Prozess wieder stellen muss. In dem Zuge entsteht ja dann immer ein ganzes Informationspaket, was dann in der Regel mit eingefordert wird. Also ich vermute, dass sich da in der Praxis tatsächlich nicht viel ändert, außer dass die kleinen Unternehmen jede Menge Disclaimer dann von den Plattformen kriegen, dass sie das alles natürlich nicht müssen. Was sie aber ja wissen, dass es eigentlich freiwillig ist und ihnen vermutlich in der Praxis dann auch nicht viel bringt. Weil sie sonst nachher eben kein Rating haben oder keinen Score kriegen oder einfach einen schlechten Score, und das wollen sie ja dann auch nicht. Wenn, müsste man dann auch das entsprechende Scoring-Modell bei der Informationsplattform mit verbieten. Das will aber ja auch keiner. Also ich glaube, dass der Value Chain Cap mehr ein politisches Signal ist, als dass das in der Praxis wirklich funktioniert.
Ja, vielleicht ist mir ja so eine Aufforderung, nochmal zu sagen, überlegt euch nochmal, was er da abfordert, dass man zumindest dort vielleicht einen stärkeren Überlegungsprozess hat, im Sinne für, was brauche ich das denn jetzt eigentlich dann, ne? Das wäre zumindest vielleicht schon mal hilfreich oder auch heilsam teilweise.
Ja, und ich meine, für die Großen stellt sich ja nebenbei auch immer noch das Problem, dass wir zwar europäische Unternehmen jetzt durch den Value Chain Cap schützen, außerhalb Europas gilt das aber ja eigentlich alles nicht. Und dann ist immer noch die Frage, müsste ich es denn da machen, weil da die Unternehmen nicht mehr geschützt sind? Bin ich möglicherweise sogar dann verpflichtet dazu, das zu tun? Man muss ja auch noch den außereuropäischen Kontext mitdenken. Oder kriege ich da sowieso keine Informationen und schätze von vornherein? Am Ende wird wahrscheinlich auch an vielen Stellen die Konsequenz sein, das Bild ist viel zu fragmentiert. Wenn ich es versuche, über einen Erfassungsprozess zu machen, eine einheitliche Schätzung ist wahrscheinlich methodisch sauberer und genauer als eine hochgradig fragmentierte Datenbasis zu schaffen, an der ja dann ansonsten sich auch immer nur diejenigen freiwillig was reinliefern, die prinzipiell gut und engagiert sind. Das heißt, ich kriege noch nicht mal eine Datenbasis, aus der ich irgendwas extrapolieren kann auf den Rest der Grundgesamtheit. Das ist ja das zweite Thema, dass üblicherweise die Unternehmen, die Nachhaltigkeitsinformationen auch in der Vergangenheit freiwillig berichtet haben, nicht unbedingt die schmutzigen Unternehmen waren, sondern immer die, die schon was getan haben und zeigen wollten, dass sie sauber sind. Das heißt, ich kann noch nicht mal irgendwo statistisch extrapolieren aus der freiwilligen Berichterstattung heraus. Das heißt, am Ende wird geschätzt.
So, jetzt gehen wir mal zurück zu Robert Kirchner. Sind wir am Ende, glaube ich, jetzt angelangt.
Wir sind am Ende vom Foliensatz angelangt,
genau. Ja. Also ich denke, da haben wir jetzt nochmal einen ganz guten Überblick bekommen, weil das Thema wird uns nochmal immer wieder nochmal begegnen werden, auch nochmal bei der Umsetzungsgesetzgebung. Da gibt es ja dann die Frage, wie weit ist das jetzt alles 1:1 oder wie sauber ist das? Das sind ja tatsächlich umgesetzt und zeigt aber auch nochmal auf, wie wichtig jetzt das ist, was da Robert Kirchner und Kathi Beyers noch bezüglich dieser Befragung nochmal unternehmen. Und auch die Rolle von Schätzung wird, glaube ich, gesagt, nochmal im Sinne von Kosten-Nutzen-Erwägung auch bei den Unternehmen, je mehr Liefer ich da habe, dann auch nochmal sicherlich stärker beleuchtet werden. Mit der Frage, gehe ich jetzt tatsächlich mit einer Informationsanfrage als Unternehmen oder nicht? Und die Frage, wenn ich was tatsächlich wissen möchte, glaube ich, das Wasser wird sich seinen Weg bahnen im Sinne von, dann gibt's auch diese Informationen, wenn nicht über die einen oder dann über den anderen Weg dann, ne?
Also vielleicht, um das noch positiv dann da rauszugehen, also was EcoVadis und die anderen Plattformen machen, weiß ich nicht, aber wenn der VSME-Standard doch breit angewendet wird und es scheint zumindest Indizien dafür zu geben, auch von Banken, dass das mehr und mehr angewendet wird. Also wie breit das ist, aber die verbreitet, also es ist auf jeden Fall jetzt, verbreitet sich stärker, sagen wir mal so. Und aus Sicht der Banken und Versicherungen, da haben wir jetzt zumindest schon die Rückmeldung bekommen, dass auf diese Daten zugegriffen werden soll. Also gerade was diese Principal Adverse Impact Indicators angeht und auch wenn die aus auf Basis ihrer eigenen Risikosteuerung Vorgaben eigene ESG-Scores ermitteln und die können sie frei festlegen, dass sie dann auch gucken, dass das sinnvoll sein kann, auf Basis der Informationen zu machen, die sowieso schon durch den VSME-Standard bereitgestellt werden. Und wenn diese Informationen dann breiter verfügbar sind, dass wir eventuell auch Plattformen auf diese Informationen zurückgreifen, sodass es nicht über das Value Chain Cap quasi funktioniert, dass Informationen begrenzt werden, sondern eher durch die Verbreitung des VSME-Standards selbst doch so eine Wirkung eintreten kann. Dieses 80% der Informationsabfragen können dadurch vielleicht schon erledigt sein und die restlichen 20% werden dann eventuell individuell abgefragt. Also in die Richtung könnte es schon gehen, mhm. aber dann eben nicht auf Basis des Value Chain Caps, sondern der faktischen Verbreitung des Standards. Okay. Das ist zumindest die Hoffnung.
Und ja, vielleicht eine Ausdifferenzierung von Art von Informationen, wenn ihr jetzt sagt, das eine wird vielleicht eine Schätzung eher legen, das andere
ja.
dann eher eine Direktabfrage im Sinne von verfügbaren Daten. Ne? Okay, dann haben wir erstmal einen guten Zwischenstand. Ich denke, dass wieder das Thema wird doch mal uns noch weiter beschäftigen mit Blick auf diese, sagen wir so, Ausgestaltung des Systems und die Fragen darum werden wahrscheinlich noch vielfältig sein und deutet ja auf eine gewisse zusätzliche Komplexität in dem Bereich hin, was aber, wie gesagt, von der regulatorischen Wirkung, wird jetzt erstmal kommentieren über diese erste Initiative mit diesen Abfragen rund um VSME. Ja, ich denke, kommen wir zum Ende.